Herzlich willkommen zum Trauma- und Yoga-Kongress. Ich begrüße Patricia Thielemann. Patricia ist Gründerin und Inhaberin der Spirit Yoga Studios in Berlin, außerdem Ausbilderin und ehemalige Schauspielerin. Patricia, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ich freue mich und ich finde es enorm wertvoll, dass ihr diesen Yoga- und Trauma-Online-Kongress anbietet. Das ist wirklich wichtig, dass das Thema beleuchtet wird. Danke, ich freue mich, hier zu sein.
Schön. Ich meine, wir haben heute auch ein ganz spannendes Thema, ganz spannend und wichtig. Und zwar sprechen wir über Yoga und Machtmissbrauch.
Ja, und mir ist das Thema so wichtig, weil ich nicht als Yoga-Lehrerin, sondern als ehemalige Schauspielerin mal eine wirklich ungute Erfahrung gemacht habe. Das liegt über 25 Jahre zurück. Da war ich mal zu einem Casting eingeladen bei dem damals sehr berühmten Regisseur Dieter Wedel und bin da ahnungslos hin. Und sobald die Tür ins Schloss fiel, hat er mir die Bluse aufgerissen und ist mir an die Gurgel gegangen. Und in dem Moment war ich eben wirklich völlig perplex und dachte, was machst du jetzt? Stellst du dich tot und lässt das über dich ergehen oder wehrst du dich? Und Gott sei Dank, eher aus Reflex, habe ich zugehauen und das hat den Moment so aus der Fassung gebracht, dass ich aus dieser wirklich brenzlichen Situation zwar unter Schock, aber sonst unbeschadet gut rausgekommen bin. Und das lag mir ganz schön so im Nachhinein so doch in den Gliedern. Und ich habe mich eben auch gefragt, gerade jetzt, als so diese ganze MeToo-Debatte dann hochkam, 25 Jahre später, wie es überhaupt zu sowas kommen konnte. Und zum einen sind es natürlich so die Strukturen, dass Regisseure in der damaligen Zeit mit Schauspielerinnen Castings ohne Anwesenheit anderer Personen durchführen konnten. Und er war der große Regisseur und ich die unbedeutende junge Schauspielerin. Und der konnte mit seiner Macht nicht umgehen und hat eben doch eine ganze Reihe von Frauen auf dem Gewissen, die er sexuell genötigt oder sogar vergewaltigt hat. Und das ist schon schlimm. Und ich habe mich eben auch gefragt, was ist da überhaupt passiert, dass ich mich in so eine Situation rein manövriert habe, weil ich weiß noch damals, als ich da hingegangen bin, dass ich schon ein ungutes Bauchgefühl hatte und ich habe das komplett übergangen und habe das natürlich im Nachhinein die Jahre später für mich aufgearbeitet und ich glaube, ich habe so sehr um äußere Anerkennung gerungen. Ich wollte so sehr gesehen werden und von diesem berühmten Regisseur hören, dass ich eine großartige Schauspielerin bin und in einem seiner Filme mitspielen darf, weil alles darum ging, dass andere wichtige Menschen mir im Leben die Ultimation erteilen. Und das hat sicherlich auch dann so ein Mitgrund gehabt, warum ich mich für Yoga entschieden habe, weil ich gemerkt habe, ich muss da was heilen. Das ist irgendwie kein guter Treiber im Leben, so außengesteuert, um Anerkennung ringend durchs Leben zu gehen. Und ich habe aber ganz viel so von dieser Haltung, ich will gesehen werden, ich will lieb gehabt werden, die habe ich in den ersten Jahren von der Schauspielerei ins Yoga komplett übertragen. Und da war das dann auf einmal auch so, als ich Yoga-Lehrerin wurde, dass ich nicht nur von den Teilnehmenden gesehen werden wollte, sondern es war mir enorm wichtig, dass irgendwelche großen, oft selbsternannten internationalen Yogameister mir sagen, dass ich das gut mache und dass ich das nicht wirklich in mir selber spüren könnte, wo ich stehe und was ich vielleicht noch lernen muss, um auf diesem Weg gut voranschreiten zu können. Und somit habe ich im Grunde genommen das aus der Schauspielerei am Anfang ins Yoga übertragen. Und es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich für mich so von der Außensteuerung in eine gute Innensteuerung finden konnte, sprich nicht mehr davon abhängig bin, was im Außen gesagt wird und da mein Glück suche, sondern halt in mir selber finden kann. Und ich sehe halt mittlerweile, ich habe so über 1000 Yoga-Lehrerinnen über die 25 Jahre oder 20 Jahre Spirit Yoga ausgebildet. Und ich sehe halt hier und da das gleiche Muster, weil ich es von mir kenne, dass wenn Frauen unsicher sind, wie sie dazu neigen, sich an irgendeinen selbstbewussten männlichen Yoga-Lehrer zu hängen und dann versuchen, darüber irgendwie ihre Standhaftigkeit zu erlangen. Und das ist heikel. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir junge Frauen bestärken, Rückgrat zu entwickeln, Halt in sich selber zu finden, dass sie eben nicht Opfer solcher Umstände werden oder solcher Männer, die mit ihrer Macht nicht umgehen können.
Ja, das klingt dann so ein bisschen nach Kultstatus, oder? Wenn
ja,
man sich
auf
so
jeden
an
Fall
jemanden orientiert oder einfach
ja,
nur wahrgenommen werden will und Anerkennung sich dadurch erschafft, ne?
Also ja, und im Yoga funktioniert es eben anders als vielleicht in der Filmbranche, dass im Yoga halt oft so unter dem Deckmantel, du musst dein Ego transzendieren und wenn du deine Energie fließen lässt, dann wird dich das von innen heraus auch als Frau heilen und ich kann dir dabei helfen, indem du deine Sexualität wieder mehr lebst und deine Sinnlichkeit findest und so. Das heißt, das kommt eher so auf leiseren Sohlen und immer so mit so einem helfenden Touch. Und da kann man natürlich gut leicht drauf reinfallen, wenn man unsicher ist und denkt, ja, wenn ich mich jetzt darauf einlasse, dann fließt meine Energie wieder und dann werde ich glücklich. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich irgendwie eine schmallippige Zicke und mit mir stimmt was nicht. Und das finde ich eben wirklich heikel. Da fällt mir so eine Anekdote ein, die ich war vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, es ist auch ja, so 22 Jahre her, da war ich in Mysore bei Patabi Joyce, dem Begründer des Ashtanga-Yoga für mehrere Monate. Und da gab es so ein paar Mal so Situationen, dass nach dem Unterricht in dieser großen Halle dort sich die vielen Yoga-Übenden vor ihm verneigt haben. Also man stand da so in Reihe und Glied und wartete, bis man an der Reihe war, um Patabi Joyce die Füße zu küssen. Und das war halt so, wurde halt so gesagt, dass das eben Teil der Tradition ist und das ist der Guru. Und ich stand so in der Reihe und da waren eben viele sehr ehrgeizige und sehr gut gebaute Männer und es waren auch ein paar junge, schöne Frauen dazwischen und es war erschreckend zu sehen, dass Patabi Joyce so mit den Männern, die da wohl schon seit Jahren jedes Jahr hinfahren, also so eigentlich wie irgendwie bei uns so am Stammtisch, so männermäßig, so ein Klaps und yay. Und immer wenn eine dieser jungen, schönen Frauen kam, dann kriegte die einen etwas anderen Klaps auf den Popo und wurde nochmal doppelt in den Arm genommen. Und das war nicht clean, was ich da gesehen habe. Und ich weiß, ich stand so zähneknirschend in der Reihe und jemand vor mir oder hinter mir sah das und sagte, du, weißt du, du verneigst dich ja nicht vor dem Mann Patabi Joyce, sondern vor der Tradition des Yoga. Und das hat auch was damit zu tun, dass du eben hier dein Ego überwindest und dich vor der Tradition verneigst. Und ich habe das dann getan und ich war auch Gott sei Dank, glaube ich, da schon breitschultrig genug und älter und wahrscheinlich auch nicht so schön, dass ich da einen Klaps auf den Po gekriegt habe. Aber ich habe trotzdem so auch in der Situation gedacht, oh, das liegt so nah beieinander. Ja, natürlich wollen wir uns vor der Tradition des Yoga verneigen und die Lineage, die es da gibt, anerkennen, aber das ist alles so zweideutig und verschwommen und das, Das fand ich damals eben schon bedenklich. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir heute Strukturen schaffen, in denen sowas nicht passieren kann. Also das ist, man sehe genau, und darauf achte ich heutzutage wirklich genau, wem man einstellt als Yogalehrer, wenn man ein eigenes Studio hat, und schaut, ist derjenige ethisch wirklich so, dass man dem vertrauen kann, dass da solche Sachen nicht passieren. Und ich glaube eben, dass es auch ganz wichtig ist, Frauen zu stärken. Und heutzutage, wo Yoga ja bei uns im Westen auch nicht mehr so angelegt ist, dass wir uns vor dem Gott verneigen, der da in Weiß sitzt, sondern dass wir uns ja als Yoga-Lehrende und Teilnehmende auf Augenhöhe begegnen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir einfach eine andere Herangehensweise schaffen. Dass es schon wichtig ist, dass die Teilnehmenden die Lehrer respektieren, weil ich glaube, dann lernt man ja viel besser, wenn es da schon auch einen gewissen Abstand gibt und wir jetzt nicht alle miteinander befreundet sind und das ganz nah ist. Also Augenhöhe auf Augenhöhe begegnen heißt nicht, dass wir jetzt so entgrenzt sind, aber dass wir eben uns nicht über jemanden stellen, wenn wir unterrichten, sondern eben ihm von Mensch zu Mensch begegnen, dass es Grenzen gibt, dass wir unsere Professionalität wahren in dem Kontext Yoga und dass wir unserem Gegenüber vermitteln, dass es eben nicht darum geht, sich an einen charismatischen Lehrenden zu hängen, sondern dass wir Tools vermitteln, die ihm oder ihr helfen, mehr in die eigene Kraft zu finden und eine gute Selbststeuerung zu erlangen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass da eben nicht so ein Kult betrieben wird, sondern dass Yoga ein Handwerk ist, was wir anderen näher bringen, damit sie mehr in ihre Kraft finden können. Und dann ist der Lehrende in seiner Person und in seiner, mit seinem Charisma ist dann nicht so wichtig, sondern es geht um die Sache und nicht um den Lehrenden, der da vorne sitzt.
Ja, also es klingt so, dass nach deiner Erfahrung, dass du dann in bestimmten Situationen so deine Alarmglocken losgingen. Oh, das ist jetzt aber schon sehr, sehr grenzwertig. Und dass du da einfach viel, viel sensibler bist als andere Leute, die das vielleicht zum ersten Mal sehen und dann sich mit der Erklärung, ach ja, du verneigst dich ja vor der Tradition, hat ja nichts mit der Person zu tun. Und du siehst aber was ganz anderes. Ja, dass es dann nicht so zusammenpasst. Und hast du gemerkt, dass du hast am Anfang gesagt, dass so diese Erfahrung als junge Frau steckte dir so in den Knochen? Hast du irgendwie in deinem Körper gemerkt, dass es in einem bestimmten Bereich sich festgesetzt hat? Weil man sagt ja, wir halten Emotionen im Körper fest, die dann eventuell auf der Matte freigesetzt werden können.
Unbedingt. Ja. Und ich merke das auch heute noch manchmal, dass ich in so eine Freeze-Haltung komme. Also, dass ich dann einfach nicht beweglich bin, sondern so in mir halte. Mhm. Und das hat, glaube ich, ganz viel auch damit zu tun, ja, die Dinge zusammenzuhalten und jetzt nicht die Kontenance zu verlieren und so. Und, und das, dafür ist die Yoga-Praxis so gut und wertvoll, dass so dieses Verbinden von Atem und Bewegung immer wieder auch hilft, diese Lebendigkeit und Durchlässigkeit zurückzuerlangen auf eine gute Art, wenn so dieses Schockstarre kommt, dass da Bewegung und Atem reinkommt, dass, und eben auch die Spürfähigkeit zu erhöhen, dass wenn man sich so darüber stellt, aus so einer Situation, wenn man Trauma im Körper hat, neigt man ja auch dazu, das so wegzuschieben und spürt sich nicht mehr und eben da wieder hin zurückzufinden, sich zu spüren und auch diese Impulse, wenn so ein Freeze kommt, das wahrzunehmen, dass da ist Yoga wirklich enorm wertvoll. Und das andere, was ich auch finde, ist, was gut zu vermitteln ist, ist aus den Niyamas, die drei letzten Glieder Tapas, Svatiyaya, Ishvara, Pranidhana, auf der einen Seite dieses Engagement, also sich mit Yoga selbst bestimmt auf einen Weg zu machen, um nicht in einer Opferhaltung zu bleiben, sondern selbstbestimmt das Leben zu können. Dafür braucht es immer wieder auch Disziplin, Engagement, um sich aus dem Muss rauszuziehen und zu sagen, nein, ich lasse mich nicht durch die Geschichten, die mir im Leben passiert sind, bestimmen, sondern ich komme zurück ins Gestalten, ins Selbstbestimmen. Das ist Tapas, immer wieder, selbst wenn es einen rausziehen will und lähmt, reinzugehen in die Kraft, beherzt, engagiert. Und das zweite, Svatiyaya, das Selbststudium, die Auseinandersetzung mit den Schriften, mit der Philosophie, auch westlicher Philosophie und auch vor allem Selbstreflexion, also die Auseinandersetzung mit uns selbst, dass wir überhaupt spüren, wenn wir uns triggern lassen, wenn wir gefrieren. Und dafür braucht es ja ein hohes Maß an Selbstreflexion, um das erstmal wahrzunehmen und dass das durch Yoga immer wieder auch geschult wird, ein Raum dafür gegeben wird, dass diese Selbstreflexion weiter wachsen kann, was keine Nabelschau ist, sondern wirklich hilfreich, um dann gezielt Veränderungen vornehmen zu können. Und der letzte Punkt, was mir auch enorm gut getan hat, ist diese Anlehnung an Ishvara Pranidhana, also diese Anbindung an etwas Höheres oder an den spirituellen Grund, dass ich so, glaube ich, lange aufgrund mangelnden Selbstbewusstseins und diesem Bedürfnis im Außen die Anerkennung zu suchen, mich so haltlos gefühlt habe. Und wenn man das vielleicht aus der eigenen Familie, Vergangenheit nicht so kennt, Stabilität, Halt im Leben bekommen zu haben, dann heißt das ja nicht, dass das für immer verloren ist und man ein Leben lang mit wackeligen Knien durchs Leben gehen muss, sondern es lässt sich Halt entweder in neuen, guten Beziehungen finden, in Menschen, die was Positives widerspiegeln. Und es lässt sich natürlich auch ganz viel Halt aus einer spirituellen Anbindung finden. Und so war es für mich, dass ich lange so mit Gott gar nichts am Hut hatte. Und ich hatte dann so durch diese vielen Yoga-Lehrer-Ausbildungen, die ich leite und Retreats. Und da gab es auch so viele Menschen mit Schicksalsschlägen. Und um denen nochmal anders besser begegnen zu können, habe ich irgendwann noch eine Langzeitfortbildung zur geistlichen Begleiterin gemacht bei der evangelischen Kirche. Und nicht, um jetzt auf einmal Menschen zum Christentum zu bekehren, sondern eher um zu schauen, wie lässt sich Yoga im westlichen Kontext trotzdem gut mit Spirit vermitteln, ohne dass das Ganze jetzt so in die Honigtöpfe der Esoterik entgleitet, sondern schon klar vermittelt und trotzdem aber eben auch beseelt, authentisch beseelt ist. Und da hat mir diese Ausbildung zum einen als Lehrende enorm gut getan, weil ich gemerkt habe, es hat meine innere Haltung nochmal verändert und es hat mir auch so einen Raum aufgezeigt, wo ich nochmal ganz anders Halt und Stabilität finden konnte. Und das ist diese Anbindung an einen spirituellen, göttlichen Grund, der mir Kraft gibt, der mir Mut macht und der mir geholfen hat, auf einmal ganz anders auf meinen zwei Beinen stehen zu können. Und dafür bin ich enorm dankbar, das gefunden zu haben und dass das so ja, eigentlich in späteren Jahren dazu kam. Und ich merke, das fügt sich das Puzzle wunderbar, dass das etwas war, was mir die Schubkraft gibt und mich einfach jetzt noch mal ganz anders dastehen lässt.
Ja, das klingt so, als wäre es die perfekte Mischung.
Ja. Die perfekte Mischung. Ja, also es hat gut getan. Und trotzdem gibt es natürlich immer auch so Dinge, dass ich glaube, so die Erlebnisse, die man im Leben macht, die bleiben natürlich auch. Und so, ich glaube, jeder Mensch trägt irgendwo so auch seine Stachel in sich, seine Verletzung. Und natürlich macht das den Menschen auch verwundbar. Und so, ich habe immer früher gedacht, ah Gott, verwundbar sein oder dann vielleicht mal auch emotional auf was reagieren, dann habe ich mich nicht im Griff, das darf nicht sein, wenn da irgendwas entgleist. Und dachte irgendwie, ich muss mich im Griff haben. Und mittlerweile merke ich so, dass so die Verwundbarkeit, die Erlebnisse und Erschütterungen, die das Leben eben so mit sich bringt, die aus denen kommt, kann das auch zum einen wirklich Kraft geben, auch andere Leute auf ihrem Weg verständnisvoll, glaubwürdig begleiten zu können. Und es bewahrt mich auch so vor Höhenflügen, weil ich das Gefühl habe, so bei allem, was gelingt und bei allem Erfolg und was weiß ich, was ich alles gemacht habe, von Kolumnen im Tagesspiegel und Bücher geschrieben und ja, ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, Workshops überall, ist es trotzdem gut so, dass ich merke, ich bin am Boden geblieben mit allem und es berührbar. Und das ist auch was, wo ich froh bin, dass das so ist. Also um nochmal jetzt die Kurve zu kriegen zu dem am Anfang, als ich gesagt habe, so der Yoga-Lehrende, der vielleicht die Tendenz hat, übergriffig zu werden und das dann so verpackt mit du musst durchlässig werden und verwundbar und dich öffnen und so. Das im Grunde genommen in der Botschaft hat er ja recht, nur es geht natürlich nicht, dass jemand anders dann den Zahn zieht, sondern man muss selbst in Kontakt mit der Verwundbarkeit kommen und diese Lebensaufgabe, die kann einem niemand nehmen und es gibt auch keine Abkürzung im Leben dafür.
Ja, da gebe ich dir recht. Man sagt ja auch, dass die wenigsten in eine Yogaschule oder ein Yogastudio kommen, die einfach nur Yoga mal ausprobieren wollen, sondern meistens ist es ja nach, weiß ich nicht, einem Unfall, der irgendwie mehr ausgelöst hat als jetzt nur, ich sag mal, oberflächliche Verletzungen, sondern dass da was tiefer sitzt oder ein traumatisches Erlebnis oder vielleicht sogar Scheidung oder was so auf einen zukommen kann. Und dass die meisten dann sich zum Yoga wenden, wissend, ich tue nicht nur was für meinen Körper oder meine Gesundheit, sondern da ist mehr dahinter. Und ich kann damit vielleicht mehr auflösen oder mehr heilen. Ja, wenn du im Unterricht bist, jetzt in deiner langjährigen Erfahrung, hattest du Situationen, wo du gemerkt hast, oh, da bricht was aus bei jemandem oder der öffnet sich gerade und da kommt was hoch, was bearbeitet werden will?
Ja, häufig ist das natürlich so, dass Menschen durch das bewusste Atmen an Emotionen rankommen, die vorher irgendwann weit weggeschlossen waren und auf einmal durch die Bewegung, durch das Atmen kommt das ans Tageslicht. Und dafür ist es eben auch enorm wichtig, dass man Menschen dann gut begleitet auf dem Weg, dass sie sich getragen fühlen. Und was ich aber auch noch so finde, ist, ich habe ja vorhin gesagt, dass es entscheidend ist, dass eben nicht der charismatische Lehrende im Vordergrund steht, wo der Yoga-Teilnehmer sich dran hängt, um Heil zu erfahren. Ja. Und dann haben wir so gesagt, ja, es ist wichtig, dass eben die Inhalte, die Tools, die vermittelt werden, im Vordergrund stehen. Und es gibt aber, finde ich, noch einen wichtigen Aspekt, dass wir als Lehrende darauf achten, dass wir die Werkzeuge, die wir vermitteln, die sind wichtig, aber wir dürfen Yoga auch nicht verzwecken. Was meine ich damit? Wenn ich als Teilnehmender mit einer ganz konkreten Absicht in so einen Yoga-Raum reingehe oder auf einem Flyer konkret steht, wenn du dieses Angebot nutzt, dann wird es das heilen und in Ordnung bringen. Und dann gehe ich mit einer hohen Erwartungshaltung rein und auch irgendwie problembeladen. Und ich glaube, das, was den Menschen, egal was da passiert ist, was auch enorm gut tut, ist, einen Raum zu haben, in dem sich die Zeit auflöst, in dem sie sich getragen fühlen und der nicht instrumentalisiert wird, sondern in dem sie in ein Erleben kommen, nämlich in ein positives Erleben. Und damit kann man zumindest zum Teil was von dem, was da widerfahren ist oder was an Befindlichkeiten da sind, auch mit was Positivem überschreiben. Und das kann aber nur gut gehen, wenn man eben nicht mit einer hohen Erwartungshaltung da reingeht und sagt, so, was kriege ich jetzt dafür, dass ich hier eine Stunde Yoga mache und ich will bitte danach, dass meine Rückenschmerzen weg sind und ich mich glücklich und befreit fühle und gibt es nicht irgendeine App, mit der ich das messen kann? Und das, dann ist es so mit Kalkül und das wird nicht funktionieren. Und ich glaube, was wir uns bei allem Nutzen und Strategien, die wir immer mehr im Yoga als Lehrende ausfeilen, bewahren müssen, ist dieses wunderbar Erlebnisorientierte, dass wir Freude und Zuneigung und Verbindung in den Yoga-Raum reintragen, dass unsere Teilnehmenden sich im Guten gespiegelt und gesehen fühlen, ohne dass wir das missbrauchen und dass sie dadurch aufblühen können in dem Moment. Und das macht was, das stärkt sie eben auch. Und das ist dann aber weniger der Lehrende, sondern es ist das Erlebnis selbst, was im Vordergrund steht, das Gesamterlebnis. Und das will bewahrt werden, weil dem wohnt so ein Zauber in einem. Und ich bin manchmal so besorgt, weil auch in mir so zwei Seelen in meiner Brust wohnen, dass so auf der einen Seite mit auch den Aufbauausbildungen, die Spirit Yoga anbietet, ist mir wichtig, ist, dass das alles, was wir da inhaltlich liefern, cutting edge ist, dass es wissenschaftlich untermauert ist, dass wir die richtigen Professoren ergänzend in diese Ausbildung einladen, damit sich eben das, was wir da anbieten, gut weiterentwickeln kann und eben auch zeitgemäß ist und trägt. Und auf der anderen Seite lebt aber auch in mir die Künstlerin, die sagt, ja, aber da gibt es auch einen ganz großen Anteil, der sollte nicht bis ins Letzte durchdekliniert sein, weil es gibt in alledem ein Zauber und ein Geheimnis und der transportiert sich durch die Poesie, durch die Musik, durch das Timing, durch die Stimmung. Und das ist das, was Menschen beflügelt und wieder lebendig werden lässt. Und wahrscheinlich ist es die Synergie von beiden, die Integration von beiden.
Ja, ich glaube, viele unterschätzen auch so ein bisschen den Zeitfaktor, ne? Also man kann ja auch nichts erzwingen und nichts, es gibt keine Abkürzung. Und wenn man mehr auf die Gefühlsebene geht, also das Erleben, wie fühle ich mich in der Stunde, wie geht es mir danach, dass ich das vielleicht öfter haben möchte und im Laufe der Zeit dann aber auch feststelle, oh, also ich fühle mich nicht nur besser, sondern meine Rückenschmerzen sind fast weg oder sind weniger oder ich habe jetzt Methoden gelernt, wie ich damit besser umgehen kann. Oder ich habe sie vielleicht sogar geheilt. Oder ich bin über einen Verlust hinweggekommen. Oder es hat mich so verändert, dass ich ja, jetzt vielleicht meinen Beruf nicht mehr so gerne mag oder zumindest meine Arbeitsstelle und dass ich da Änderungen einstellen, mit denen ich vielleicht nicht in die Yogastunde gekommen bin, die sich jetzt aber auch zeigen, ne?
Ja, da hast du recht. Also so die Entwicklung, die sieht man natürlich immer nur rückwirkend, wenn man auf sein Leben schaut. Nicht, wenn man
Ja.
mittendrin steckt, ist das irgendwie nicht greifbar. Und es braucht alles Zeit. Und ich glaube auch, der Yoga-Weg, gerade wenn man so mit seinem Gepäck kommt, tut man doch gut daran, so Yoga mit Psychotherapie zu verbinden, weil das eine ist, wirklich auch noch mal über das Wort zu klären, was Sache ist, weil Dinge, die man benennen kann und greifen kann, das ist schon auch noch mal ganz wichtig, dass wir jetzt nicht nur alles über die Körperpraxis lösen wollen. Und doch, nonverbal passiert ganz viel. Also ich glaube, auch da ähnlich wie mit der Wissenschaft und der Kunst, die das Gesamterleben ermöglichen, ist es gut, etwas eine Körperpraxis zu haben und ergänzend dazu aber eben auch eine gute Therapie, weil das letztendlich dann doch zur Heilung führen kann, dass das Hand in Hand geht und nicht einseitig läuft. Und das finde ich auch nochmal wichtig, dass wir als Lehrende immer auch in unserem Kompetenzbereich bleiben, weil das eine ist, wenn man jetzt eine Weiterbildung in Yoga und Trauma gemacht hat oder sich, was weiß ich, wie ich mit viel auch mit Yoga um die Geburt herum beschäftigt oder womit habe ich mich noch viel beschäftigt, mit ja, so die sprachlichen Fähigkeiten im Yoga, wie benennt man Dinge, wie gestaltet man so ein Yoga-Setting. Aber all das heißt ja nicht, dass man auf einmal seinen Kompetenzbereich verlässt und auf einmal den Therapeuten ersetzen kann oder ich kann auch nicht die Gynäkologin oder die Hebamme ersetzen, sondern ich bleibe in meinem Kompetenzbereich, wenn ich Schwangeren- und Rückbildungsyoga vermittle an Lehrende, dann schaue ich immer noch aus der Yoga-Perspektive auf das Ganze, aber ich brauche auch die Kompetenz auf der anderen Seite, die medizinische Kompetenz, damit das Ganze rund ist und wirklich gut aufgestellt. Und so ist es, denke ich, auch mit Yoga und Trauma, dass wir eben nicht auf einmal den Therapeuten ersetzen können, sondern wir leisten unseren Teil, beschäftigen uns genauestens damit, was kann Yoga Gutes tun? Und in dem liegen aber eben auch Grenzen. Ich merke so, je älter ich werde, desto mehr bin ich ein Freund von Grenzen. Früher dachte ich immer, alles ist möglich und das wird ja einem auch so gerne im Yoga suggeriert, dass alles möglich ist, wenn du nur dich vollen Herzens hineinbegibst, kannst du alles gestalten. Und das führt aber natürlich auch gerne so zur Erschöpfung, wenn alles möglich ist, ja, und wenn es dann aber nicht klappt, dann bist ja nur du selber schuld. Und das führt einen enorm unter Stress und jeder Moment, in dem man einfach mal nur die Wolken vorbeiziehen lässt, der erscheint dann irgendwie vergeudet, weil man müsste ja an seinem Lebensplan arbeiten. Und das eigentliche Leben geht aber dann irgendwie entgleitet einem und das darf natürlich nicht sein. Und ich merke so, wenn man innerhalb des Möglichen das erstmal absteckt, was ist denn eigentlich möglich für mich, für mein Leben? Und dann aber innerhalb des Möglichen tief gräbt, dann kann da viel Essentielles auch zum Vorschein kommen. Und also zumindest für mich ist das sehr viel erfüllender gewesen, als ich gedacht, als vorher, als ich noch dachte, alles ist möglich und ich muss auch im Yoga 14 verschiedene Bereiche bedienen. Und kann dann alles so ein bisschen und Nein, sammeln, bündeln und dann kriegt das eigene Kraft und Kontur. Und ich glaube, das zeichnet am Ende wahrscheinlich Könnerschaft aus.
Ja, ja. Da ist auch so ein bisschen der, ich sag mal, Graubereich zwischendrin, der, wo ich, muss ich sagen, bin auch am Anfang dann so ein bisschen reingefallen, dass man unbedingt die Asana jetzt schaffen will. Und wenn alles möglich ist, warum kann ich das dann nicht? Und warum nicht jetzt? Und warum ich, aber ich bin doch schon so lange da dran und nichts bewegt sich. Bis mir dann mal jemand gesagt hat, dass im Yoga in den ersten 10 Jahre gilt man sowieso als Anfänger, also kein Stress. Und hat mich so ein bisschen, ich will nicht sagen beruhigt, aber da musste ich erst mal drüber nachdenken, weil die Leistungsgesellschaft hat auch bei mir Spuren hinterlassen. Und das höher, schneller, weiterdenken und möglichst im schnellen Tempo irgendwas erreichen wollen oder zumindest Fortschritte sehen müssen, weil ich das jetzt so will, hat mich dann ein bisschen so daran erinnert, okay, vielleicht missbrauche ich jetzt auch die Kontrolle über meinen Körper ein bisschen, indem ich was forcieren will, was noch nicht so weit ist, und sollte vielleicht mal einen Gang zurückschalten. Und das hat mir dann auch geholfen, zu wissen, dass ich ja sowieso 10 Jahre lang erstmal als Anfänger gelte. Und dann dachte ich, ach ja, dann brauche ich mich ja eigentlich auch nicht zu machen. Und alles ist gut und ich kann es mehr genießen.
Ja, das ist doch dann sehr hilfreich gewesen. Und ich glaube, das ist total menschlich, dass man so den Leistungsdruck aus dem sonstigen weltlichen Leben eben unbewusst auch ins Yoga überträgt. Und es hat ja auch nicht wirklich eine Relevanz, ob man jetzt schwere Yoga-Haltung kann oder nicht kann, weil die machen ja am Ende eben das Leben und das Miteinander nicht besser, wenn ich jetzt auf einem Arm stehen könnte oder kann irgendwelche anderen virtuosen Dinge. Und ganz viel hat ja auch damit zu tun, wie wir in den Yoga-Haltungen eine innere Haltung kultivieren und dass die äußeren Formen und die inneren Haltungen einander bedingen. Also dadurch, dass ich mich physisch aufrichte und Haltung einnehme physisch, macht das auch was mit meinem Gemüt. Das lässt mich wach, präsent, klar werden. Und andersrum, wenn ich jetzt in so etwas forderndere Yoga-Haltung reingehe und habe und merke dabei so, ich fange an, mit mir zu ringen und fange an, mich zu vergleichen, dann ist das ja auch immer eine wunderbare Chance, sich in Gleichmut zu üben, bei sich zu bleiben. Also ich merke bis heute, dass wenn ich anfange zu ringen und zu kämpfen, dass es eine gute Übung ist, zurückzukommen zu mir, aber dann auf der anderen Seite auch jetzt nicht so innerlich aufzugeben und zu sagen, ach, es geht ja gar nicht darum, das jetzt gut zu machen, sondern lass dich doch einfach fallen, sondern die Wahrheit dazwischen zu finden. Also einerseits sehr wohl engagiert die Haltung anzunehmen, die ich gerade übe, und selbst wenn sie mir vielleicht schwer fällt, und also schon mich hineinbegeben, so gut ich es eben kann, aber dann das innere Ringen und die Erwartungshaltung und das Kämpfen rauszunehmen, sondern mich, während ich das mache, in Klarheit und Gelassenheit zu üben. Und das bringt mich zu dem Punkt, ich biete ja auch häufiger so Yoga-Seminare für Führungskräfte an, damit die mehr in ihre Kraft finden können. Oder ich habe irgendwann auch mal so einen TED-Talk gegeben. Und auch da finde ich das immer sehr verblüffend, wenn ich dann so starke Führungskräfte, wenn ich die dann lange so in stehende Haltung führe, wie die dann anfangen, in der Haltung zu kämpfen und zu ringen. Und der Ujjayi-Atem wird immer doller. Und sie verkrampfen sich, aber sie bleiben. Sie geben auf Deubel komm raus nicht auf. Und wenn ich ihnen dann so einen Spiegel vorhalte und sage, seien Sie mal ehrlich, sieht so souveräne Führung aus. Wenn Sie jetzt das übertragen auf eine komplexe Situation in Ihrem beruflichen Kontext, würden Sie die Dinge so angehen? Oder welche Haltung, welche innere Haltung würde Ihnen dann helfen, um diese Situation, mit der Sie da gerade konfrontiert sind, souverän meistern zu können? Wahrscheinlich doch nicht so. Wollen wir das mal üben? Und dann ist es lustig, wenn Sie dann ringen und die Schultern wollen trotzdem hoch und Sie sagen, welchen Weg wähle ich dann und so. Und das ist toll, weil dadurch eben, das meine ich mit, eine innere Haltung wird in alledem kultiviert und die muss man manchmal eben erstmal finden. Und das Schöne ist, wenn so der Rattenschwanz des komplexen Lebens nicht dranhängt und wir uns eigentlich nur in einem banalen Krieger 2 im Yoga-Raum befinden, können wir losgelöst von all unseren sonstigen Themen diese gelassene, klare Grundhaltung in der Yoga-Übung üben. Und wenn sie uns denn da gelingt und wir sie da in regelmäßigen Abständen kultivieren, dann können wir sie auch zunehmend mehr von der Yogamatte in unseren Alltag überführen. Und das ist enorm hilfreich und gut.
Ja, also da muss ich dir recht geben, diese innere Haltung. Wenn man da so verkrampft an einer Asana kämpft, die im Endeffekt niemand sieht, weil auf meiner Matte bin ich ja alleine. Aber die Reflexion, die da dran hängt, ne? Also erstmal sich bewusst werden, was man da eigentlich macht. Und das geht im Alltag ja oft total unter, wenn man sich da nicht rauszieht.
Ja, da hast du vollkommen recht. Und im Alltag ist es ja auch oft so, da laufen wir fortwährend gegen die Zeit, dann, weil das Leben doch immer schnelllebiger wird und auch die Anforderungen an die meisten von uns ja stetig wachsen. Über alle Kanäle müssen wir erreichbar sein. Und es ist ja häufig schon so, wenn man irgendwie eine Stunde nicht auf eine WhatsApp geantwortet hat, dass dann schon zwei WhatsApps nachgeschossen werden mit hast du ja. Corona, bist du tot? Weil irgendwie die Erwartungshaltung ist, dass man, egal ob das abends um 10 ist oder morgens um 7, dass man innerhalb von 10 Minuten irgendwie auf alles reagiert. Und das macht ja auch was mit uns, dass wir da gar keine Räume der Muße mehr haben, wo wir einfach mal gut sein lassen können. Und das ist eben so wertvoll, wenn wir das im Yoga uns zurückerobern, weil dieses Ganze gegen die Zeit ständig laufen, das kapert auch unsere Aufmerksamkeit. Unsere Aufmerksamkeit ist ja dann häufig gar nicht mehr bei den Dingen, die wir verrichten, die wir in die Welt tragen, sondern ständig geht der Blick zur Uhr und ich muss dies noch und ich muss das noch und so. Das heißt, dadurch zerstreut sich unsere Aufmerksamkeit so. Und durch Yoga können wir lernen, wieder Herrin unserer eigenen Aufmerksamkeit zu werden. Und auch das gibt uns eine gute Klarheit und Kraft, wenn wir die Energien wieder anders neu gebündelt kriegen.
Ja, da fällt mir ein, dass ich dann am Anfang auch immer eher bei meiner To-Do-Liste war und gedacht habe, kann ich es mir jetzt eigentlich erlauben, mich eine Stunde rauszuziehen, weil meine To-Do-Liste wird immer länger und sonst schaffe ich es einfach nicht. Und das Verrückte war, dann drauf zu bestehen, dass ich mir jetzt diese Stunde nehme und diese To-Do-Liste einfach mal vergesse. Und wenn da 3 Sachen drauf sind, die ich nicht geschafft habe, naja gut, dann geht die Welt auch nicht unter. Aber da musste ich erst mal ankommen.
Ja, oh ja, dem. Das kann ich so gut verstehen, dass kennen, glaube ich, ganz viele von uns, auch gerade wenn man dann Kinder vielleicht noch hat, eine Familie und beruflich, dass das alles unter einen Hut zu kriegen, das kann wirklich eine Aufgabe sein. Und wenn man sich aber sammelt, ich finde auch Meditation hilft enorm, wenn man diese ganzen Energien, die so rausgehen und man kriegt ja auch Applaus dafür, wenn man immer so viel beschäftigt ist und ständig multitasking. Jemand, der Zeit hat und sagt, ach, ich ruf mich morgen an, wann du magst, ich bin zu Hause. Und das ist ja eher, das wundert uns ja eher, wenn jemand Zeit hat, zuzuhören, da zu sein. Und mir wurde das als Yoga-Lehrerin so klar, dass ich eben auch mit meinen beiden Teenager-Söhnen und mit all meinen Ambitionen und Dingen mit Spirit oft immer so auf der Durchreise war, am Durchrauschen. Und da habe ich mir irgendwann gesagt, das geht so nicht. Ich möchte für die Menschen, denen ich Yoga näher bringe, für die möchte ich auch, so gut es eben geht, da sein können. Das ist natürlich auch nicht endlos. Also ich kann jetzt nicht 5 Stunden da mit jemandem über ein Problem brüten, aber dass ich nicht auf der Durchreise bin, sondern wenn ich da bin, bin ich da. Und dafür muss dann vielleicht so das eine oder andere im Leben dran glauben. So mein Leitspruch ist, Patricia, frag dich immer, wenn du so in die Bedrulle kommst, was ist imposant und was ist wirklich wesentlich? Und das hilft mir ganz gut, die Spreu vom Weizen zu trennen, weil manchmal ist dann so die Gier oder das, was imposant und schillernd ist und erfolgreich ist, das will dann auch noch alles bedient werden. Und aber wie wesentlich ist es am Ende wirklich? Und dann gibt es so ein paar Aufgaben jeden Tag, die wirklich helfen, dass das, was wirklich wichtig ist, mehr aufblühen kann, dass da Licht in die Dunkelheit kommt. Und das hat mir geholfen, mein Leben ein Stück aufzuräumen.
Ja, also einfach sortieren, ne? Was ist wichtig und was ist, wie du gesagt hast, schillernd. Ja. Das ist ein gutes Bild. Ja, was sieht gut aus, aber bringt mich im Endeffekt eigentlich nicht so weiter, als würde ich jetzt mich auf eine andere Sache konzentrieren, die man vielleicht im Außen nicht so sieht.
Ja. Eben, ja. Und doch, weißt du, es gibt zu allem, gibt es immer, finde ich, 2 Seiten der Medaille. Als ich so diese Erkenntnis gefunden habe, was ist imposant und was ist wesentlich, da habe ich gedacht, so, das ist jetzt der Gral der Weisheit. Danach kannst du leben, das ist jetzt dein, das ist jetzt dein Kompass. Also wann immer du dich verzettelst, liebe Patricia, was ist wesentlich? Fällt das da rein, ja oder nein? Und dann hatte ich mal irgendwann ein Gespräch mit dem Schriftsteller Daniel Kielmann. Und der hat mal so schön gesagt, als ihn jemand fragte, ist denn das nicht furchtbar oberflächlich? Also ist denn das nicht und so? Und habe ich gedacht, wie reagiert er da jetzt wohl drauf? Und dann sagte er, Moment, die Oberfläche, die sollten wir nicht verkennen, weil stellen Sie sich einen Tisch vor und wie lange ein guter Tischler daran arbeitet, dass eine Oberfläche schön glatt ist und geschmeidig. Und wir erfreuen uns an dieser glatten, schönen Oberfläche. Und das fand ich eine schöne Metapher.
Ja.
Weil, ich hatte so eine Zeit lang, wo ich dann irgendwie gedacht habe, alles, was glänzt und leuchtet, ist oberflächlich. Damit ist man eben dann manchmal so wahnsinnig nutzenorientiert und kritisch. Und die schönen Dinge im Leben, die sind vielleicht auch manchmal nicht so greifbar und sind vielleicht auch mal an der Oberfläche, aber wir erfreuen uns trotzdem daran. Und es kann eben durchaus sein, das merke ich auch manchmal beim Yoga-Unterrichten, bis dann alles wunderbar ineinander greift und schön ist, dass das eben auch manchmal wirklich Arbeit ist, das alles gut zusammenzukriegen. Und dann am Ende hat es eine Leichtigkeit, eine Freude Und die Menschen kommen rein und denken vielleicht, oh, das ist ja ein schöner leerer Raum. Und ja, da ist jetzt eine hübsche Blume im Hintergrund und so. Ist ja einfach schön. Und, aber da steckt natürlich doch einiges auch dahinter an, an Arbeit und auch an Konzeption, damit das Ganze so aufgeht, wie es geht. Also das hat mich, lange Rede, kurzer Sinn, das hat mich auch mit der Oberfläche wieder Freundschaft schließen lassen.
Ja, ja, das ist schön. Das ist auch ein, das finde ich jetzt auch ein schönes Schlusswort.
Ja, das finde ich auch.
Oh, Patricia, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für alles, was du mit uns geteilt hast. Schönen Dank, dass du da warst. Alles Liebe für deine Projekte, alle, die
ich
noch
danke
kommen.
Nochmal, das ist enorm wertvoll, was ihr hier anbietet, und ganz viel Kraft dafür und für alle, die teilnehmen, saugt das wirklich ein. Es ist so wertvoll für jeden von uns, für die Selbstheilung, aber auch genauso in dem, wie wir auf andere Menschen zugehen. Also das braucht die Welt gerade jetzt. Also ja, alles Gute.
Das stimmt. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Ich danke.